Schönen guten Morgen. Ich, du und wir, es ist eine spannende Reihe, in der ihr euch bewegt, und ich freue mich, dass ich heute einen kleinen Akzent dazu beitragen darf. Mein Name ist Marcel Redling, ich bin Pastor der Ekklesia in Darmstadt. Die einen oder anderen kennen mich vielleicht, weil ich schon das ein oder andere Mal auch hier war. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen so einen Akzent mit dazu beitragen darf. Es ist eine spannende Reihe, ich, du und wir. Und ich hoffe, dass, wenn du heute Morgen hier bist, dass jeder von uns etwas mitnehmen kann. Denn ich glaube, dass wir alle in unserer Beziehungsfähigkeit wachsen können, ganz egal, ob du verheiratet bist, ob du Single bist, in welcher Konstellation du dich auch bewegst. Bevor wir gleich noch einen Clip sehen, möchte ich noch eine Vorbemerkung sagen. Das ist ja schon so ein heikles Thema, und jeder bringt auch seine Erfahrungen, vielleicht auch seine Verletzungen mit, Dinge, die wir erlebt haben. Beziehungen ist unglaublich schön, hat aber auch das Potenzial, dass viel kaputt gehen kann. Wenn ich heute Morgen die Predigt halte, möchte ich zwei Vorbemerkungen vorwegstellen. Die erste Vorbemerkung ist die, dass ich nicht den Anspruch erhebe, alles zu wissen. Ja? Also auch bei dem Thema, wo ich mich heute vorbereitet habe, habe ich gedacht, das sind so viele Aspekte, die man beleuchten könnte, das geht gar nicht alles in einer Predigt. Und der zweite Gedanke, der mir ganz wichtig ist, ist der Gedanke, ich erhebe gar nicht den Anspruch, überhaupt alles besser zu wissen. Ja? Wir sind alle unterwegs, und nun möchte ich, bevor ich in der Predigt einsteige, dass wir noch gemeinsam einen Clip schauen. Es geht los. Dieser Clip war ja recht humorvoll, und auch wenn wir gelacht haben, kann ich das schon auch irgendwie nachvollziehen. Man trifft bei einer Ehe eine Entscheidung fürs ganze Leben und denkt dann schon in dem Moment, wo man ja sagt, kann ich eigentlich all das überblicken, was da auf mich zukommt? Kenne ich meinen Partner eigentlich so gut? Kenne ich mich überhaupt selber? Und auf was lasse ich mich da ein? In den letzten Wochen habt ihr euch schon überlegt und ein paar Gedanken gemacht zum Thema Beziehungen in jeglicher Form. Und heute Morgen möchte ich so ein bisschen was über die Ehe sagen. Ehe ist ein wunderbares Geschenk, es ist eine Gabe, aber es ist auch eine Aufgabe. Ehen sind Quellen von unglaublichem Glück, unfassbarer Freude, aber auch unvorstellbarem Leid. Jemand hat mal gesagt, die Ehe ist wie Pilze essen. Man weiß erst, ob es zu spät ist oder ob es der oder die Richtige ist, wenn es zu spät ist. Und wir leben in einer Zeit, in der ja viele Ehen auseinandergehen. Immer wieder liest man auch in der Zeitung verschiedene Zahlen dazu. Es gibt inzwischen wieder einen Trend, dass mehr Leute heiraten. Trotzdem ist es so, dass in Deutschland jede dritte Ehe geschieden wird. Manchmal wird dann darüber gejammert. Man kann solche Zahlen aber auch positiv lesen. In Deutschland ist es nämlich so, dass 60% aller Erwachsenen in einer Ehe leben und davon wiederum 60% seit mehr als 45 Jahren. Und Untersuchungen haben ergeben, dass 60-70% dieser Paare glücklich und zufrieden miteinander sind. Und wenn man Umfragen folgt, dann ist es so, dass 83% aller 30-Jährigen sich nach einer verlässlichen Partnerschaft sehnen und sich danach wünschen, mit ihrem Partner ein Leben lang glücklich zu sein. Und wir alle haben dieses Bedürfnis in uns, einen Menschen zu haben, wo ich zu Hause sein kann, einen Menschen zu haben, der treu an meiner Seite steht, wo ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und es gab regelrecht einen Aufruhr, als die Bayerische Kirche diesen Satz "bis dass der Tod euch scheidet" vor einigen Jahren aus dem Eheversprechen ersetzen wollte durch die etwas flottere Formulierung "solange es gut geht". Also auch wenn wir in dem Video gesehen haben, dass das doch sehr humorvoll ist, ist in jedem Menschen diese tiefe Sehnsucht da nach Verlässlichkeit, nach Beziehung, nach Treue, nach Zusammenhalt. Und schon auf der ersten Seite der Bibel lesen wir, dass Gott uns Menschen für Beziehung geschaffen hat. Dass er uns auf Ergänzung angelegt hat. Gott, er ist der Erfinder der Ehe, und schon auf der ersten Seite der Bibel kannst du das lesen. 1. Mose 1, Gott schafft das ganze Universum, Himmel, Erde. Er schafft die Tiere, die Fische, die Pflanzen, und dann lesen wir, dass er zum Schluss den Menschen schafft. Alles ist wunderbar, alles ist gut. Gott schafft das Universum, er schafft diese Welt, in der wir leben. Und er hat einen guten Plan für dich und für mich. Aber ist alles gut? Gott, er schafft diese Welt, aber dann lesen wir schon im ersten Kapitel, dass nicht alles gut ist. Denn da heißt es plötzlich in 1. Mose 2, Vers 18, Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen, eine Partnerin, jemanden, der zu ihm passt. Und ich finde diesen Gedanken faszinierend. Gott erschafft das ganze Universum und obwohl es gut ist, ist es nicht perfekt. Es wird erst perfekt, wo Gott Adam eine Frau zur Seite stellt, wo er Beziehungen ermöglicht und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, ist das auch ein großes Problem, eine Herausforderung. Viele Menschen leiden unter Einsamkeit und jeder sehnt sich nach Beziehung, nach Freundschaft. In ganz unterschiedlichen Formen. Wir, du und ich, wir sind auf Beziehungen angelegt. Gott, er schafft Beziehungen. Es kommt zu einem Sündenfall. Schließlich kommt es zur Vertreibung aus dem Paradies. Und Not und Leid und Schmerz sind die Folge. Weil ich glaube, da, wo zwei Menschen sich aufrichtig lieben, wo zwei Menschen zueinander finden, wo zwei Menschen miteinander gemeinsam ihren Weg gehen, da entsteht wieder ein Stück Paradies auf Erden. Und das ist Gottes Vision auch für dein Leben. Diese Welt, in der wir leben, ist alles andere als perfekt. Aber da, wo wir in Liebe wachsen, auch in Liebe zu unserem Partner, da entsteht ein Stück Paradies, das, was Gott sich von Anfang an gedacht hat. Und ich glaube, jeder Mensch spürt diese Sehnsucht in sich. Es gibt kein Thema, das so viel besungen und beredet und erörtert wird wie die Liebe. Da gibt es Gedichte, Theaterstücke, Liebeslieder. Adel Tawil, vielleicht kennt ihr dieses Lied, der singt in seinem Song, ist da jemand, der mein Herz versteht, der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Und in diesem Lied kommt diese Sehnsucht zum Ausdruck, dieser Wunsch nach Beziehung, nach Ergänzung, dieser Wunsch, dass da jemand ist, auf den ich mich verlassen kann, der aber auch mich braucht. Und wir sind alle auf Beziehung angelegt, wir sind auf Ergänzung angewiesen. Und deswegen sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, sagt Luther. Aber die eigentliche Bedeutung lautet, ich will ihm eine Partnerin schaffen, ein Gegenüber. Mann und Frau brauchen einander. Und mir ist es ganz wichtig zu betonen, der Mann steht nicht über der Frau. Die Frau steht auch nicht über dem Mann. Sondern wir sind gemeinsam unterwegs auf Augenhöhe. Unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Persönlichkeiten, die gemeinsam ein Team bilden. So hat Gott sich das gedacht. Und heute Morgen möchte ich einige Gedanken mit euch teilen, die mit dazu beitragen können, dass sich deine Beziehung verbessert. Das wünsche ich mir. Und wie gesagt, rede ich da nicht als der, der alles weiß, sondern der gemeinsam auf dem Weg ist, dahin zu wachsen. Und in der Gemeinde ist es ja oft so, dass wir auch Ideale verkünden. Ja? Und manchmal muss man gucken, wo die Lücke ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und ich möchte dich heute Morgen da abholen, wo du stehst und sagen, wir alle können wachsen in unserer Liebe zu Gott. Wir alle können wachsen in unserer Liebe auch zueinander und zu unseren Partnern. Und wenn du heute Morgen Single bist, dann hoffe ich, dass du dennoch etwas aus dieser Predigt rausziehen kannst, weil wir alle in unserer Beziehungsfähigkeit wachsen können. Und wenn du dich sehnst danach, dass du dir einen Partner wünschst, dann bete doch heute Morgen und gebe auch Gott deine Sehnsucht hin. Er versteht dich, er kennt dich. Ich habe selber erst spät geheiratet. Mich haben solche Predigten oft genervt, weil ich gedacht habe, naja, du da vorne hast gut reden. So, manchmal ist es ja die Herausforderung, in der wir stehen. Dennoch möchte ich heute Morgen den Schwerpunkt so ein Stück weit legen, was du und ich tun kannst, dass unsere Beziehungen gelingen, vor allen Dingen die Ehe. Und der erste Punkt, den ich betonen möchte heute Morgen, ist, jede gute Ehe basiert auf Liebe und Respekt.
In Epheser 5, Vers 21, da sagt Paulus einmal, ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Und er führt dann weiter aus, einige Verse später, ab Vers 28, genauso sollten auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt doch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für sein Leib, also für die Gemeinde, sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und sie werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Und Paulus macht deutlich in diesem Abschnitt, dass es um gegenseitige Unterordnung geht. Paulus vergleicht die Ehe sogar zu der Liebe zwischen Jesus zu seiner Gemeinde. Es geht um gegenseitige Unterordnung und Hingabe. Und er macht deutlich, dass wer seine Frau liebt, sich selbst liebt. Ich glaube, wir alle, Paulus macht deutlich, hey Leute, hört doch mal zu. Jeder kümmert sich um seinen Körper, jeder liebt sich selber. Es ist schön, sich was Gutes zu tun, sich zu gönnen. Vielleicht hast du heute Morgen geduscht, dich schick gemacht, ja. Und Paulus, er münzt dieses Bild um und sagt, wer seine Frau liebt in dieser Art und Weise, der tut sich selbst was Gutes. Wenn du dir was Gutes tun möchtest, dann liebe deinen Partner, schätze ihn wert. Sag ihm, wie sehr du ihn liebst. Drück es aus mit Worten, mit Komplimenten. Und das, was du in deinen Partner investierst, das wird sich auch auszahlen für dich selbst. Paulus macht deutlich, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Nun ist es so, dass es keine perfekte Ehe gibt. Wenn du diese Illusion hast, dann kann ich dich heute Morgen enttäuschen. Es gibt keine perfekte Ehe. Warum? Weil sie immer aus zwei unperfekten Menschen besteht. Und so ist es schon sehr sinnvoll, auch mal zu überlegen, bevor man heiratet, ob man denn zueinander passt. Ja, ob das harmoniert. Manchmal ist es so, dass Leute sagen, naja, wenn ich dann verheiratet bin, dann werden sich die Probleme schon irgendwie lösen. Ja, aber der Punkt ist, wenn du Ja sagst, dann sagst du Ja zu deinem Partner, so wie er im Moment ist. Und du sagst Ja auch zu seinen Macken, zu seinen Ecken, zu seinen Kanten. Es geht nicht darum, dass ich mir meinen Partner in meiner Ehe im Laufe der Zeit zurechtbiege, so wie ich ihn haben will, sondern es geht darum, diese Unterschiede auch zu wertschätzen und damit gut und richtig umzugehen. Und ich habe mir gedacht, in Deutschland brauchen wir irgendwie für alles einen Schein. Wenn du Gabelstapler fahren willst, dann brauchst du einen Gabelstaplerschein. Wenn du angeln willst, brauchst du einen Angelschein. Wenn du Auto fahren willst, brauchst du einen Führerschein. Aber wenn es darum geht, einander zu heiraten, ja, haben wir uns so gedacht. Wir waren da in Las Vegas und irgendwie hat sich das so gut angefühlt, ja, oder wie auch immer. Und manchmal geht man mit falschen Erwartungen, mit Illusionen auch in eine Ehe rein. Viele Paare begeben sich erst in eine Beratung, wenn sowieso schon alles zu spät ist. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, hab einmal realistische Erwartungen an deinen Partner. Hab realistische Erwartungen. Dein Mann, deine Frau ist nicht dazu da, all deine Bedürfnisse zu befriedigen. Ja? Sie ist nicht dazu da, all deine Bedürfnisse zu befriedigen und ist auch nicht dazu da, dich glücklich zu machen und dir jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Wenn du Single bist und nicht in der Lage bist, alleine glücklich zu sein, werde ich dir versprechen, wirst du auch in einer Beziehung nicht glücklich sein. Es ist deine und meine Verantwortung, für mich selbst zu sorgen. Es ist deine und meine Verantwortung, dass wir für unser Glück sorgen. Und wenn du es nicht schaffst, alleine glücklich zu werden, dann wirst du auch in einer Beziehung nicht glücklich werden. Wenn du all das erwartest von deinem Partner, dann ist es eine völlige Überfrachtung. Dann ist es etwas, was der andere gar nicht leisten kann. Das Beste, was du für deine Ehe tun kannst, ist immer wieder in sie zu investieren. Zeit miteinander zu verbringen, Komplimente zu machen, Wertschätzung auszudrücken, kleine Gesten im Alltag und in der Freundschaft. Ich musste so zurückdenken, wenn man so verliebt ist, ja, dann wirbt man um den anderen, man gibt sich viel Mühe, dem Partner zu gefallen, man zieht sich plötzlich ordentlich an, man führt den anderen aus zum Essen, man schreibt Karten, Briefe, macht kleine Geschenke. Aber wenn du dann verheiratet bist, dann heißt es nicht nachzulassen. Ja, dann heißt es nicht so, jetzt habe ich irgendwie das erreicht, was ich wollte, Beute erlegt, ne? Nee, dann geht es weiter, in die Beziehung zu investieren. Und wenn ich so drüber nachdenke, was eine Ehe ausmacht, man kennt sich aufs Innigste, man kennt sich sehr, sehr eng und da, wo man sich sehr eng kennt, wird man auch sehr verletzlich. Und ich glaube, die vier schwierigsten Aussagen in jeder Ehe sind die: ich habe mich geirrt, es tut mir leid. Das ist für uns Männer die nächste Aussage sehr schwer. Ich habe keine Ahnung und ich brauche deine Hilfe. Es sind vier Aussagen, die uns schwer über die Lippen kommen, aber die so wichtig sind. Jemand hat einmal ein Seminar veranstaltet unter der Überschrift: Was muss ich tun, um von meiner Frau wie ein König behandelt zu werden? Das Seminar war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Die Hütte war voll. Alle Karten waren restlos verkauft. Die Leute saßen voller Spannung da und haben auf den Redner gewartet. Als das Seminar anfing, kam der Redner auf die Bühne und sagte: Sie sind alle hier, um zu erfahren, was man tun muss, dass die eigene Frau einen wie ein König behandelt. Stimmt's? Die Männer nickten aufrichtig, ja, waren voller Erwartung. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie von Ihrer Frau wie ein König behandelt werden wollen, dann fangen Sie an, Ihre Frau wie eine Königin zu behandeln. Und deswegen sagt Paulus in Epheser 5, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Jesus war bereit, für seine Gemeinde alles zu geben. Er war bereit, bis in den Tod zu gehen. Und Paulus sagt, ihr sollt eure Frauen lieben mit der gleichen Liebe, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Bereit sein, Opfer zu bringen, sich hinzugeben. Und das ist so ein Stück weit ein Rezept, was du mitnehmen kannst. Happy wife, happy life. Ja. Der zweite Aspekt, der in keiner Ehe zu kurz kommen sollte, ist der Aspekt der Romantik. Eines Tages saß ein altes Ehepaar auf einer Bank, 70 Jahre Hand in Hand. Und irgendwann meinte die Frau zu ihrem Mann: Du Schatz, wir sind jetzt seit 70 Jahren fast verheiratet. Und in all den Jahren hast du mir nur ein einziges Mal gesagt, dass du mich liebst. Der Mann denkt kurz nach und sagt: Hör mal, wenn sich was ändert, sage ich Bescheid. Romantik ist so wichtig. Erinnere dich daran, wie kreativ du warst, als du deine Frau, als du deinen Mann kennengelernt hast. Vielleicht hast du Karten geschrieben, Briefe, vielleicht hast du Blumen gekauft, sie zum Essen eingeladen und das Leben gemeinsam genossen. Und ich glaube, Gott wünscht sich nichts sehnlicher für uns, als dass unser Leben gelingt. In Prediger Kapitel 9, da heißt es: Darum iss dein Brot und trink dein Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest, trag frisch gewaschene Kleider, sprenge duftendes Öl auf dein Haar und genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange dieses flüchtige Leben dauert, das Gott dir geschenkt hat. Wann hast du Gott zum letzten Mal für deine Frau gedankt, für deinen Mann gedankt, für deine Familie gedankt? Er, sie ist Gottes Geschenk an dich. Und Romantik darf in einer Beziehung nicht fehlen. Ehe ist nicht nur eine Vernunftentscheidung. Es ist oft vernünftig, zusammenzubleiben, ja. Aber es ist nicht allein nur eine Entscheidung, die aus rationalen Gründen irgendwie erfolgt. Das ist schon auch vorteilhaft, wenn du deine Frau magst und attraktiv findest. So. Und eng mit dem Thema Romantik ist die Sexualität verbunden. Das war ja auch viele Jahre so ein Tabuthema, auch in vielen Gemeinden. Aber die Bibel spricht sehr, sehr offen darüber. Dann heißt es zum Beispiel in Hohelied 1, Vers 2, komm und küss mich. Küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich, ich liebe Wein. Ich habe da so eine Vorliebe für gutes Essen, für guten Wein, für guten Whisky. Also wenn ihr mir eine Freude machen wollt, drei Hinweise habe ich euch gegeben. Ja. Und guter Wein hat das Potenzial, im Laufe der Zeit immer besser zu werden. Guter Wein hat das Potenzial zu reifen und zu wachsen. Und so ist es auch mit der Liebe. Gott wünscht sich für uns, dass unsere Liebe auch zu unseren Partnern reift und wächst. Bei Wein ist es so, dass wenn du frischen Wein hast, jungen Wein hast, dann ist der am Anfang so spritzig und fruchtig und auch so ein bisschen ungehobelt, ja. Und dann hast du so vielleicht so den neuesten Jahrgang Riesling in der Flasche und das schmeckt einfach super, ja. Da ist irgendwie Power dahinter und Energie dahinter. Aber wenn du Wein lange Zeit lagerst, dann verliert er so ein bisschen an dieser Spritzigkeit, aber er nimmt an Komplexität zu und der Geschmack wird immer runder und komplexer und du schmeckst auf einmal andere Sachen heraus. Aber der Punkt ist, es passiert nicht automatisch. Selbst wenn du die besten Voraussetzungen hast, muss der Kellermeister regelmäßig nach dem Wein gucken, das überprüfen, wie sich das entwickelt, dass keine falschen Hefen entstehen. Ab und zu müssen die Korken gewechselt werden. Da muss die richtige Temperatur da sein. Wein hat das Potenzial dazu, immer besser zu werden. Aber es ist kein Automatismus. Und so ist es auch in der Liebe. Deine Liebe, auch in deiner Beziehung, hat das Potenzial, immer besser zu werden. Aber es passiert nicht automatisch. Du und ich sind dazu gerufen und haben Verantwortung, uns immer wieder in diese Beziehung, die Gott dir geschenkt hat, zu investieren. Komm und küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Eng mit dem Thema Sexualität verbunden ist auch das Thema mit der eigenen Versuchbarkeit. Die Bibel ist sehr, sehr offen über das Thema Sexualität. Ich habe neulich diesen Vers gelesen, Sprüche 5, Vers 16. Da heißt es, freu dich doch an deiner Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören und mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreu dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut, berausch dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Ey, wenn man so einen Vers liest, da macht Bibellesen doch Spaß, oder? Da denkt man doch, wow, das ist Gottes Reden für mich. Ja. Bewundere ihre Schönheit, ihre Anmut, berausch dich immer wieder an ihren Brüsten, an der Liebe, die sie dir schenkt. Und es wird deutlich, dass Sexualität nicht nur der Fortpflanzung dient, sondern es Gott uns geschenkt hat, um einander zu genießen, um Spaß zu haben, um einander kennenzulernen. Und das darf Teil deiner Ehe sein. Nun bin ich mir aber auch bewusst, dass, was die Bedürfnislage angeht, gerade im Hinblick auf Sexualität, Männer und Frauen unterschiedlich ticken. Auch das ist ein Fakt und da musst du mit lernen, umzugehen. Es wird immer wieder Zeiten geben, in denen man seine Sexualität nicht ausleben kann, auch in einer Ehe nicht, wenn die Kinder klein sind und gerade eine Woche Magen-Darm-Grippe hinter sich haben. Da kommt nicht groß die romantische Stimmung auf und auch keine Freude. Ja? Oder wenn Krankheit einfach in eine Ehe hineintritt. Aber gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, sich immer wieder festzumachen und zu sagen, dir allein gehört meine Treue und Liebe, auch wenn wir diesen wichtigen Teil momentan nicht leben können. Wir sind immer wieder erschüttert, wenn ein Pastor eine Affäre hat. Aber das zeigt nichts anderes, als dass jeder von uns die Gnade Gottes braucht. Und es macht deutlich, dass jeder von uns versuchbar ist. Und so sagt die Bibel auch viel zum Thema Seitensprünge und Affären. Und in Sprüche 6, Vers 32 heißt es, kann man etwa Feuer in der Manteltasche tragen, ohne den Mantel in Brand zu stecken? Kann man barfuß über glühende Kohlen gehen, ohne sich die Füße zu verbrennen? Genauso schlimm sind die Folgen, wenn man mit der Frau eines anderen schläft. Keiner, der es tut, bleibt ungestraft. Wer Brot stiehlt, weil er Hunger hat, wird nicht verachtet. Wenn er ertappt wird, muss er es siebenfach ersetzen. Aber das kostet ihn höchstens seinen ganzen Besitz. Wer dagegen die Ehe bricht, der hat den Verstand verloren und richtet sich selbst zugrunde. Sexualität hat eine unglaubliche Kraft. Und in dieser Stelle wird diese Liebe mit einem Feuer verglichen. Ich liebe Feuer. Es ist schön, so einen Kamin zu haben, wenn es knistert, spendet Wärme, spendet Licht, ist romantisch. Ich liebe einfach Feuer. Ein Feuer in einem Ofen ist wunderbar. Ein Feuer im Wohnzimmer ist eine Katastrophe. Wenn das Feuer außerhalb des Ofens anfängt zu lodern, dann brennt die ganze Hütte ab. Und ich habe mir gedacht, deswegen braucht Sexualität einen festen Rahmen, einen verbindlichen Rahmen. Im Alten Testament lesen wir einmal die Geschichte von König David. König David, der vernachlässigt seine königlichen Pflichten. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von David und Bathseba. Und eines Tages sieht er diese Frau beim Baden. Und in seiner Lust begeht er Ehebruch mit ihr. Nach wenigen Wochen verstrickt er sich in Lügen. Er schmiedet Pläne hinter den Kulissen und lässt am Ende Bathsebas Mann umbringen. Und was mit einem kleinen Seitensprung angefangen hat, endet in einer großen Katastrophe. Menschen, die eine Affäre hatten, haben in der Regel ihre Lebenssituation nicht verbessert. Da, wo Vertrauen zerstört wird, ist es schwierig, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Vielleicht hat der ein oder andere auch wieder einen neuen Partner gefunden, aber oft ist das Resultat, dass gesagt wird, dass die Kinder sagen, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ehebruch verletzt, zerbricht Vertrauen und Freundschaft. Und ich glaube, gerade deswegen, weil es so wichtig ist, so wertvoll ist, so kostbar ist, so intim ist, braucht Sexualität einen festen Rahmen. Manchmal sind wir geschockt, dass selbst Pastoren Affären begehen und Ehen kaputt gehen, aber das zeigt einmal mehr, dass jeder von uns in seiner Zerbrochenheit die Gnade Gottes braucht. Gerade Männer sind ja empfänglich auch für äußere Reize und der Punkt ist, dass Ehebruch, dass eine Affäre nie mit der Tat beginnt, sondern immer im Kopf anfängt. Lange bevor es zur Tat kommt, sind da Fantasien, die man sich ausmalt, Gedanken, die man verfolgt. Jesus sagt einmal in Matthäus 5, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Deswegen möchte ich dir heute Morgen Mut machen, achte auf deine Gedanken. Denn aus deinen Gedanken werden Worte, aus deinen Worten werden Taten, aus deinen Taten werden Gewohnheiten, und aus deinen Gewohnheiten wird dein Charakter. Wir sind schwach, wir sind versuchbar. Das ist etwas, was nicht von der Hand zu weisen ist. Martin Luther hat einmal gesagt, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinem Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie auf meinem Kopf ein Nest bauen. Jesus sagt einmal in Matthäus 18, Vers 9, und wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Diese Stelle ist nicht wörtlich gemeint. Wenn das so wäre, dann wären wir wahrscheinlich alle blind hier heute Morgen. Ja? Aber Jesus macht deutlich, ergreife drastische Maßnahmen, um alles zu tun, um deine Ehe zu schützen. Denn wenn du es nicht tust, ist das Ergebnis die Hölle. Und damit ist nicht gemeint, dass man irgendwann vielleicht mal irgendwo hinkommt, Nein, für manche ist die Ehe schon Hölle auf Erden, weil sie sich auseinander gestritten haben, weil Beziehungen zerbrechen. Und wenn Beziehungen und Ehen kaputt gehen, dann hat das oft ganz vielfältige Gründe. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns darüber immer wieder auch Gedanken machen. Und heute Morgen ist es mir wichtig, auch zu sagen, wenn Menschen hier sind, die an diesem Punkt gescheitert sind, Gott nimmt dich an, er liebt dich. Es geht nicht darum, auf andere herabzuschauen. Und da finde ich uns Christen manchmal ziemlich heuchlerisch, weil dann Leute da sind und sagen, ja, es lassen sich immer mehr Leute scheiden und wir müssen da aufstehen und den Wert Ehe stärken und wir sind gegen Scheidung. Ist total einfach, gegen irgendwas zu sein. Die eigentliche Herausforderung liegt doch darin, selber eine gute Ehe zu führen, die so gut ist, dass alle anderen sagen, das, was der hat, will ich auch. Das ist unsere Herausforderung. Es geht nicht darum, irgendwie anderen irgendwelche Vorschriften zu machen, sondern es geht darum, die Alternative zu leben und zu praktizieren. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen Mut machen, investiere in deine Beziehung und erachte dieses kostbare Gut als ein großes Geschenk. Achte deinen Partner nicht für selbstverständlich. Auch wenn ihr schon viele Jahre miteinander verheiratet seid, entdecke ihn immer wieder neu. Und sei dankbar für die Beziehung, die zwischen euch gewachsen ist. Und das ist der dritte Punkt. Übernimm Verantwortung für deine Beziehung. Wenn es in einer Ehe zu Schwierigkeiten kommt, dann sind in der Regel zwei Personen daran schuld. Die Frau und die Schwiegermutter. Oft vergeudet man viel Energie damit, dem anderen die Schuld zuzuschieben, zu sagen, du lässt immer deine Socken liegen, du hast dies getan, immer machst du das und immer machst du dieses und immer und ständig und überhaupt. Ich glaube, oft vergeuden wir viel Energie damit, dem anderen die Schuld zuzuschieben, aber anstatt sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben, wäre es doch besser, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Philipper 2, die Verse 2 bis 5, da sagt Paulus: Nun macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei, Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Und da sehen wir schon, es geht um das gemeinsame Ziel. Ich habe nicht so sehr die Ahnung von Sport, ich habe auch keine Ahnung von Fußball, aber eine Sache weiß ich, wenn die Mannschaft gewinnt, hat die ganze Mannschaft gewonnen. Ob du ein Tor geschossen hast oder nicht. Wenn die Mannschaft verliert, hat die ganze Mannschaft verloren. Selbst wenn du ein Tor geschossen hast, dann ändert das trotzdem nichts, dass die andere Mannschaft besser war. Und egal, ob du ein Tor schießt oder nicht, die Mannschaft gewinnt und verliert zusammen. Und genauso ist es in einer Ehe. Es nützt nichts, wenn du sagst, du hast es falsch gemacht. Du hast versagt. Es ist alles deine Schuld. Nein, wir sind ein Team. Wir sind eine Mannschaft. Und eine glückliche Ehe werde ich nur zu zweit erreichen. Und wenn wir scheitern, dann scheitern wir zusammen. Ein Team. Deswegen übernimm Verantwortung. Und Liebe lebt davon, dass sie gibt und sich selbst an den anderen verschenkt. 1. Korinther 13, diese Stelle, die oft auf Hochzeiten gesprochen wird, heißt es, die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist freundlich. Die Liebe kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem was nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe hört niemals auf. Berühmte Worte, ein schöner Text, den man zu Hochzeiten lesen kann. Ich liebe diese Verse. Ich denke immer wieder drüber nach. Und ich habe mir gedacht, heute Morgen lese ich diesen Vers nochmal, weil ich habe mir eine kleine Änderung erlaubt. Und dann heißt es auf einmal, Marcel ist geduldig. Marcel ist freundlich. Marcel kennt keinen Neid. Er spielt sich nicht auf, er ist nicht eingebildet. Marcel verhält sich nicht taktlos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er verliert nicht die Beherrschung und trägt seiner Frau nichts nach. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles erträgt er, in jeder Lage glaubt er, immer hofft er und hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Wenn ich meinen eigenen Namen einsetze, wird es auf einmal ganz konkret. Da ist es nicht mehr einfach irgendein Gedudel über Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auf einmal wird es greifbar. Aber das möchte Gott dir schenken. Aber wenn ich diesen Text lese und meinen Namen einsetze, dann denke ich, nein, es ist nicht so, dass ich nie die Beherrschung verliere. Das ist nicht, dass ich nicht auch auf meinen Vorteil bedacht bin und dass ich nie meiner Frau irgendetwas nachtragen würde. Das passiert. Und ich merke, ich brauche Veränderung. Ich muss mich weiterentwickeln. Ich habe diese Liebe, von der Gott hier spricht, oft nicht in meinem Herzen. Und es klafft auseinander. Und das, was ich tun kann, ist zu sagen, Gott, verändere mein Herz, dass ich so liebe wie du, dass ich das lebe und umsetze. Nun könnte man denken, alles gut. Ich weiß, die Liebe zwischen zwei Menschen lebt von schönen Augenblicken, aber sie wächst durch die schwierigen Zeiten, die beide gemeinsam bewältigen. Und das ist der letzte Vers, die Liebe hört niemals auf. Jetzt könnte man meinen, ist ja alles schön und gut, aber was machen wir denn, wenn die Liebe weg ist? Lebensmittel haben ein Haltbarkeitsdatum. Wie ist es mit Ehen? Eine Politikerin hatte mal vorgeschlagen, Ehen auf 7 Jahre zu befristen und dann automatisch auslaufen zu lassen, um die Scheidungskosten zu sparen. Wenn zwei Menschen heiraten, dann sagen sie Ja zueinander. Ein Ja ohne Wenn und Aber. Und es ist eine Entscheidung zur Liebe, die nicht allein auf Gefühlen basiert. Gefühle sind wichtig. Und es ist schön, wenn du Schmetterlinge im Bauch hast. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und dass du dich erfreust an deinem Mann, an deiner Frau. Und dass du dich immer wieder neu verliebst. Aber es gibt auch Zeiten, wo einfach der Alltag da ist, wo Windeln gewechselt werden müssen, wo Rechnungen bezahlt werden müssen, wo man nicht weiter weiß, was nächste Woche kommt. Gefühle kommen und gehen, aber die Entscheidung zur Liebe bleibt. Ich bin 10 Jahre verheiratet jetzt und damals war unter anderem unser Eheversprechen: Ich, Marcel, nehme dich, Manja, zu meiner mir von Gott anvertrauten Ehefrau, um dich von diesem Tag an in guten wie in schlechten Zeiten, in Reichtum und in Armut, in Gesundheit und Krankheit zu lieben und zu achten, bis dass der Tod uns scheidet. Das verspreche ich dir hier in der Gegenwart des Herrn. Was für ein Versprechen. Als ich diese Worte gesagt habe, ging es mir wie dem Paar in einem Clip. Kann ich das überhaupt versprechen? Kann ich das abschätzen, was vielleicht in den nächsten Jahren kommt? Habe ich so viel Vertrauen in mich, dass ich das sagen kann? Und kenne ich dich überhaupt so gut, dass ich das will? Viele, viele Fragen. Das ist das Versprechen, das ich meiner Frau gegeben habe. Weil ich sage dir, das ist nicht ein Versprechen, was du am Tag deiner Hochzeit gibst, sondern dieses Jahr muss jeden Tag aufs Neue gegeben werden. Jeden Tag aufs Neue. Immer wieder Ja zueinander zu sagen. Prediger 4, Vers 9 bis 12 heißt es so: Es ist besser zu zweit als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Doch wehe dem, der alleine ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich, doch wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. In Versen, da wird zunächst einmal die Liebe besungen und deutlich gemacht, wie gut es ist, wenn man nicht alleine durchs Leben geht, sondern da jemand ist, auf den man sich verlassen kann. Aber dann ist da von dieser dreifachen Schnur die Rede und der Prediger macht deutlich, eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Diese dreifache Schnur ist ein Bild für die Ehe und in deiner Beziehung zwischen dir und deinem Partner kommt ein dritter Part dazu und das ist Gott, der die ersten beiden Schnüre ergänzen möchte, stärken möchte, halten möchte. Und da möchte ich dir Mut machen heute Morgen. Vielleicht bist du schon länger verheiratet und wenn du verheiratet bist, dann bleiben Enttäuschungen nicht aus. Aber dann sag heute Morgen ganz neu Ja zu deiner Frau. Sag ganz neu Ja zu deinem Mann. Um eine gute Ehe zu führen, brauchen wir die Hilfe Gottes. Er will dir beistehen, er will dich begleiten, auch in deiner Ehe, in deiner Familie und will dir alles schenken, was du brauchst, um eine gute Ehe zu führen. Aus meiner Kraft schaffe ich es nicht. Aber mit seiner Hilfe ist es möglich. Was ist mit Menschen, die es nicht geschafft haben? Was ist mit Menschen, die gescheitert sind? Möchte ich einen letzten Gedanken geben. In Johannes 9 lesen wir die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Die Pharisäer führen diese Frau zu Jesus und machen ihr Vorwürfe, wollen sie steinigen und zeigen mit dem Finger auf sie, weil sie versagt hat. Doch Jesus antwortet ihnen und er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich liebe Jesus, er bietet uns immer wieder einen neuen Anfang an. Und auch in deiner Beziehung zu deinem Partner kannst du einen neuen Anfang machen. Vergebung, Leben, auch in deiner Ehe. Und diese Liebe, nach der wir uns alle sehen, ist oft nicht erreichbar oder scheint oft nicht erreichbar, wenigstens nicht sofort. Und der Weg dorthin führt oft über Umwege. Nicht nur unsere Liebe, sondern auch die Ehe ist gebrechlich. Aber Gott möchte dir helfen, in deiner Ehe Glück zu erfahren. Und dieser wirkliche Schutz ist die Liebe, diese schöpferische Liebe Gottes, die Böses mit Guten überwindet. Und das ist etwas, was Jesus uns vorgelebt hat. Und ich wüsste nicht, wo ich stehen würde, wenn Gott mich nicht immer wieder aufs Neue mit seiner Liebe beschenken würde. Es gibt in der Bibel eine Geschichte vom Propheten Hosea. Und dieser Prophet bekommt von Gott den Auftrag, eine Hure zu heiraten, eine Prostituierte. Und in dem Moment, wo sie verheiratet sind, verlässt ihn seine Frau immer wieder, lässt sich mit anderen Männern ein, geht ihrem alten Gewerbe nach. Und wie unerträglich muss es für Hosea gewesen sein, von seiner Frau immer wieder enttäuscht zu werden. Und dann sagt Gott ihm, genauso geht's mir mit Israel. Ich liebe euch mit einer unfassbar großen Liebe. Doch mein Volk rennt immer wieder anderen Göttern nach, verlässt mich. Ich werbe um sie, aber sie schenken mir keine Beachtung. Ich bin barmherzig, aber sie zeigen mir die kalte Schulter. Ich verlasse sie nie und doch interessiert es sie nicht. Und dann sagt er zu Hosea, meinst du wirklich, die Untreue der Menschen könnten auch meine Treue aufheben? Niemals, ich stehe zu meinem Wort, auch wenn die Menschen wortbrüchig werden. Und das begeistert mich an Gott. Er steht zu dir, ganz egal, an welchem Punkt du dich befindest. Er liebt dich mit einer Liebe, die größer ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Er ist für dich, sein Herz schlägt für dich und er möchte dich Tag für Tag aufs Neue mit seiner Liebe beschenken. Und ich glaube, in dem Maß, in dem wir begreifen, wie sehr Gott uns